Athen im Jahr 430 vor Christus. Ein feindliches Heer steht vor den Mauern. Und in der Stadt herrscht das Chaos. Viele Menschen aus dem Umland haben hier Schutz gesucht und hausen in stickigen Hütten. Bald breitet sich eine Seuche aus. Entzündete Augen, Erbrechen, Blasen und Geschwüre auf der Haut. Viele fiebern und ihnen ist so heiß, dass sie sich zur Kühlung in Brunnen stürzen. Die meisten sterben.
Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides hat die Krankheit überlebt und seine Beobachtungen aufgeschrieben. Auch wenn hier nicht ganz klar wird, woran die Menschen damals gelitten haben, sind diese Aufzeichnungen wertvoll. Es handelt sich um die früheste Dokumentation einer Seuche und um eine spannende Quelle für Historiker wie Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen.
In einem Belagerungszustand, wo also sehr viele Menschen zusammengefercht waren, da ist der Ausbruch einer Seuche unter solchen unhygienischen Verhältnissen geradezu vorprogrammiert. Es kam auch dazu und dieser Seuchenausbruch, der von dem Autor Thukydides dann auch sehr plastisch geschildert wurde, eine sehr berühmte Schilderung, dieser Seuchenausbruch hat dann auch für das Schicksal der Stadt eine entscheidende Bedeutung gehabt.
Schon Thukydides sah, wo viele Menschen dicht gedrängt beieinander leben, breiten sich Seuchen schnell aus. Dass dahinter Krankheitserreger, also Viren oder Bakterien stecken, wusste man damals noch nicht. Aber Thukydides beobachtete bereits, dass Menschen einander ansteckten. Wenn sich Kranke von einem Ort zum anderen bewegen, reißt die Seuche mit.
Kansas, Haskell County im Jahr 1918, dem letzten Jahr des Ersten Weltkriegs. Der Landarzt Lorin Miner behandelt Patienten, die unter heftigen Grippesymptomen leiden. Den Krankheitsverlauf schildert Miner als rasend schnell und gelegentlich tödlich. Als drei Männer aus Haskell County zum Militär eingezogen werden, sind bald auch im Lager der US Army Schwerkranke und Tote zu beklagen. Mit US-amerikanischen Truppentransporten kommt die Krankheit nach Frankreich, erreicht Großbritannien und viele andere Länder. Es ist die spanische Grippe.
Der spanischen Grippe fielen im und nach dem Ersten Weltkrieg 50 Millionen Menschen zum Opfer. Kriege und Seuchen traten in der Geschichte häufig gemeinsam auf. Immer wieder verloren Heere abertausende Menschen durch Seuchen. Und Soldaten verbreiteten die Seuchen auch. Angehörige der französischen Armee beispielsweise brachten von der Völkerschlacht bei Leipzig Fleckfieber nach Dresden, wo daraufhin jeder zehnte Einwohner starb. Zigtausende Fleckfieberkranke vegetierten in der Stadt. Es herrschte Hunger und die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. Aber auch ohne Krieg erhöht politische Instabilität das Krankheitsrisiko. Das zeigt sich noch heute bei der Ebola-Epidemie in Westafrika.
Westafrika befindet sich in einem Zustand, der ein geregeltes Gesundheitssystem auch ohne Ebola kaum erlaubt in vielen Ländern. Mit anderen Worten, die Einschleppung dieses Erregers hat dazu geführt, dass ein schon am Rande des Funktionieren befindliches System endgültig zusammengebrochen ist. Und die politische und soziale Instabilität eines Landes, einer Region, ist für einen solchen Ausbruch unter Umständen, nicht bei jeder Seuche, aber unter Umständen entscheidend.
Zumal politische Instabilität häufig ein weiteres Risiko mit sich bringt. Wirtschaftliche Not. Nicht alle, aber doch viele Erreger profitieren von Armut.
Wir haben auch in der Geschichte die Erfahrung, die Beobachtung, dass bestimmte Epidemien, bestimmter Krankheiten eine Art soziale Vorliebe entwickeln. Also dass zum Beispiel die Cholera im 19. Jahrhundert, die ja damals in Westeuropa sehr stark war, in Paris, in London gab es Cholera-Epidemien, auch in Hamburg, noch Ende des 19. Jahrhunderts, mit Tausenden von Toten. Und heimgesucht wurden die Armen, also die in schlechten Wohnverhältnissen mit schlechtem Trinkwasser nur versorgt waren.
Hamburg im Jahr 1892. Es ist ein heißer Sommer. Der Pegel der Elbe ist niedrig, der Fluss, aus dem ungefiltert Trinkwasser entnommen wird, ungewöhnlich warm. Am 14. August 1892 wird der erste Kranke, ein Kanalarbeiter namens Saling, mit starkem Brechdurchfall in ein Krankenhaus eingeliefert und stirbt. Es gibt weitere Opfer. Aber aus Rücksicht auf die Wirtschaft werden die Todesfälle zunächst verheimlicht und so breitet sich die Krankheit aus. Es ist die Cholera.
Wenn Probleme totgeschwiegen werden, bleibt Erregern Zeit, sich auszubreiten. Auch hier lassen sich Parallelen erkennen zu heute oder zu Ereignissen der jüngeren Vergangenheit. SARS kam in die Welt, weil chinesische Behörden es nicht für nötig hielten, rechtzeitig Alarm zu schlagen. Ähnlich fatal ist ein irrationales Verhaltensmuster, das Historiker schon aus der Antike kennen, nämlich die Schuld für Seuchen Minderheiten zuzuweisen.
Ein fataler Irrweg des hohen Mittelalters etwa, als man den Juden die Brunnenvergiftung im Gefolge der Pest zuschrieb und sie da mit auch in tödliche Gefahr brachte, beziehungsweise die Judengemeinden ausrottete unter dieser Beschuldigung. Das ist ein Extrembeispiel, aber es zeigt eben Bewältigungsstrategien und auch unsere Bewältigungsstrategien müssen wir historisch einordnen.
Im Mittelalter wurden Juden für die Pest verantwortlich gemacht und verbrannt. Das war nicht nur unmenschlich, sondern auch blanker Unsinn. Heute wissen wir, die Krankheitsüberträger lebten weiter. Flöhe im Pelz der Ratten, die überall in den Straßen herumflitzten oder sich über die Getreidevorräte in den Häusern hermachten.
Venedig 1348. Europa wird vom schwarzen Tod heimgesucht. Der Rat der Stadt befiehlt rigorose Vorkehrungen zum Schutz vor der Seuche. Todgeweihte Pestkranke lassen die Behörden auf eine vorgelagerte Insel bringen. Schiffe und ihre Besatzungen müssen bis zu 4 Wochen vor der Stadt warten, bis sie im Hafen anlegen dürfen. In der Zeit leben die Besatzungen in Häusern auf einer weiteren Insel, die eigens als Quarantänequartier hergerichtet wurde.
Der Begriff Quarantäne stammt aus dieser Zeit und zählt zu den Dingen, die auch heute noch erfolgreich eingesetzt werden. Aus Fehlern und Misserfolgen der vergangenen Jahrhunderte können wir ebenfalls lernen, wenn Seuchen immer wieder von Armut begünstigt werden, dann ist auch das ein Grund, etwas dagegen zu tun. Wenn wirtschaftliche Not und politische Instabilität Wegbereiter großer Epidemien sind, dann kann es sinnvoll sein, strauchelnden Staaten zu helfen. Und wenn schlecht oder gar falsch informierte Menschen zum Opfer von Viren und Bakterien werden, muss man einen Weg finden, sie aufzuklären, damit sie wissen, was zu tun ist. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Seuchen zeigt aber auch noch etwas anderes. Es haben sich Dinge verändert.
Ungeachtet der Schwierigkeiten, wenn man etwa an Ebola denkt, wie lange das gedauert hat, bis da wirksame Hilfe auch geleistet werden konnte, ist es doch ein entscheidender Unterschied zwischen dem 21. Jahrhundert und dem 14. Jahrhundert. Wir haben Strategien, wir haben teilweise spezifische Mittel, teilweise unspezifische. Wir haben Bekämpfung des Erregers im Krankheitsfall, es gibt die Prophylaxe durch Impfungen und man wundert sich selbst als Fachmann, wie schnell in manchen neuzeitlichen Seuchenausbrüchen die Seuchen durch Impfungen auch beherrschbar werden. Das heißt, schon im Moment der Entdeckung des Erregers beginnt eine Suche nach Impfstoffen und die Entwicklung derselben.
Niemand kann ausschließen, dass neue Seuchen ausbrechen, auch mit völlig unbekannten Erregern. Aber heute sind Medizin und Wissenschaft besser denn je darauf vorbereitet und in der Lage, eine sich ausbreitende Krankheit zu beherrschen.